Ich bin Siebte geworden und das Rennen war, wie es war. Ob ich da jetzt gespuckt habe oder nicht, ist völlig wurscht. Es geht auch so ein bisschen drum, das dann irgendwann auch gehen zu lassen und einfach nicht so viel Gewicht in die Negativität reinzulegen.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallihallo zu einer neuen Folge Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Ich bin Isa und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzten Tage bei mir waren ehrlich gesagt eher so nach dem Motto Alles rotzbar. Deswegen entschuldigt bitte meine nasale Stimme. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht alle 5 Minuten niesen oder husten muss. Falls doch, gebe ich alles, um das in der Post-Production rausschneiden zu können. Ja, ich war zwar die letzten Tage krank, ich hatte gestern dann aber trotzdem das Vergnügen, draußen in der Sonne zu sitzen und ein Buch zu lesen, um das es heute unter anderem gehen wird. Denn das Buch hat meine heutige Gesprächspartnerin geschrieben und ich freue mich sehr, dass sie mir jetzt digital zugeschaltet ist. Hallo Kimi Schreiber, willkommen im Trailfunk.
Hallo Isa, danke schön. Ich freue mich sehr, über das große, schwere Buch sprechen zu dürfen.
Die erste Frage, wie geht's dir? Hoffentlich besser.
Also ich bin auf jeden Fall nicht krank, toi toi toi, deswegen, ja, eigentlich geht's mir gut. Ich komme gerade aus der Toskana zurück, hatte dort jetzt meinen ersten Wettkampf und ich habe es gerade schon zu dir gesagt im Vorgespräch, ich bin heute so ein bisschen wetterfühlig, ich bin heute so ein bisschen, so ein bisschen groggy, würde ich sagen. Vielleicht ist es noch ein bisschen der Wettkampf, der noch ein bisschen in den Gliedern hängt, vielleicht ist es der Umschwung vom Wetter oder eine Mischung aus beidem, aber eigentlich geht's mir gut, ich will mich gar nicht beschweren.
Das ist schön. Ja, wir haben es gerade schon besprochen. Irgendwie ab morgen soll nochmal der Schnee in die Berge kommen. Wir sind beide relativ durch mit dem Winter, aber wir bleiben auch nochmal ganz kurz im Winter. Du hast gerade schon gesagt, du kommst frisch aus der Toskana, da war dein erstes Rennen, aber ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, wie war denn so dein Winter, dein Wintertraining?
Auch eigentlich sehr unspektakulär. Also ich meine, da ich in München wohne, habe ich jetzt nicht die Probleme, am Berg irgendwie die tiefsten Schneemassen vor der Tür zu haben. Ich hatte hier eigentlich super Trainingsmöglichkeiten, wenn man so will. Konnte mich irgendwie, habe es auch mal echt ganz arg genossen, mal nicht unterwegs zu sein. Also ich war jetzt auch im Winter mehr oder weniger komplett daheim. Habe einfach eine schöne Routine finden dürfen aus Training und daheim sein und noch so die letzten Vorbereitungen für den Buchrelease hinter mich zu bringen. Und ja, hatte echt einen sehr schönen Winter, muss ich sagen. Ich habe es auch echt genossen, einfach mal so ein bisschen Ruhe zu haben, so Ruhe vor dem Sturm. Also wo dann das Teamcamp näher kam, das Teamcamp ist bei mir immer so ein bisschen der Startschuss von der neuen Saison, weil ich immer so, bin ich schon ready für den Startschuss, habe ich jetzt schon Bock. Aber ja, also ich hatte echt einen sehr, sehr, sehr angenehmen, schönen Winter, muss ich sagen.
Du bist ja absoluter Isar-Trail-Ultra, das heißt große Anstiege hast du ja gar nicht im Winter, wenn du dich nicht ins Auto setzt. Hast du bewusst dann den Chianti-Ultra-Trail als erstes Rennen gewählt? Das ist ja auch von der Streckenbeschaffenheit eher, sage ich mal, eigentlich ein ständiges Auf und Ab, aber eher flowy, also keine großen Anstiege.
Ja, tatsächlich. Also es war auch kurz in der Überlegung, ganz, ganz kurz, das war noch letztes Jahr, wo wir über meine Saison 26 gesprochen haben, ob ich Teneriffa laufe. Das haben wir aber dann relativ schnell über Bord geworfen und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich da auch sehr froh drum, weil, wie du sagtest, ich habe jetzt im Winter nicht gerade viele Höhenmeter gemacht. Ich muss auch sagen, das habe ich sogar in Italien gespürt irgendwann, dass mir echt da die Höhenmeter noch in den Beinen fehlen. Also ich mache zwar im Winter viel Alternativtraining, oder was heißt Alternativtraining? Training auf dem Laufband, um irgendwie die Steigung reinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich kein Vergleich zu natürlichen Trails. Und deswegen war jetzt Chianti mit seinem welligen Profil ganz gut für den Start, ja. Das war schon ein bisschen, da steckte ein bisschen Plan dahinter, ja.
Im Endeffekt auch ja gut für dich. Teneriffa wurde ja komplett abgesagt, der Teneriffa ja. Blue Trail, aufgrund des schlimmen Wetters auf den Kanaren. Ich habe es 2 Wochen davor beim Transgran Canaria tatsächlich auch noch so in Phasen miterlebt. Ich habe, glaube ich, für eine Dreiviertelstunde die Sonne gesehen an dem ganzen Tag. Was ist dir denn wichtig, wenn du so ein erstes Rennen der Saison auswählst? Und zu welchem Zeitpunkt im Winter wählst du das denn? Machst du das eher relativ spontan oder denkst du dir schon eigentlich, sag ich jetzt mal, im Spätherbst, Anfang Winter, hey, darauf hast du Bock und trainierst dann auch darauf hin?
Gute Frage. Also ich würde sagen, inzwischen geht spontan sein gar nicht mehr so gut, weil man wirklich inzwischen merkt, dass die Rennen bei uns im Sport immer früher ausverkauft sind. Und dann gibt's auch manchmal wirklich auch für Elite-Leute keine Startplätze mehr. Wenn die Rennen voll sind, sind sie voll. Und inzwischen muss man da jetzt einfach ein bisschen frühzeitiger planen und sich irgendwie eine Saison zurechtlegen. Und Chianti, muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich das jetzt so richtig fix dann im Plan hatte. Ich würde sagen, so seit November oder so haben wir uns da auf Chianti so ein bisschen zusammen mit meinem Coach eingeschossen. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt über den Winter nur gezielt auf Chianti hin trainiert haben. Es geht ja im Winter generell einfach darum, so eine schöne Grundlage wieder aufzubauen und zurück in den Trainingsflow zu finden. Aber klar war schon so ein bisschen dieser Grundgedanke, den ich auch an meinen Coach kommuniziert habe. Hey, ich bin im Winter mehr oder weniger daheim. Ich habe im Winter nicht so die Chance, am Berg zu trainieren und ehrlich gesagt auch nicht so die Lust, irgendwie großartig ins Trainingslager zu fahren oder in die Sonne zu fliegen. Wir müssen ein Rennen finden, was relativ flach ist, wo ich gut reinkomme in die Saison. Und deswegen war Chianti dann irgendwann auch vorne mit dabei, unter anderem auch für die Quali, muss man ja auch sagen. Diese Finals-Quali fürs Jahr 2027 ist immer ganz schön, wenn man das relativ früh im Jahr abhaken kann, dass es aus dem Kopf raus ist. Und das war auch so ein Grund, so okay, es ist ein UTMB-Rennen, es ist in Italien, es ist relativ nah. Ich kann dann mit dem Auto entspannt hinfahren, ich muss nirgendwo hinfliegen, es passt zum Rennprofil, let's go. Und deswegen war das so irgendwie relativ, irgendwann stand es dann fest, dass es das wird.
Wenn man so aus dem Winter rauskommt und vom ersten Rennen steht, ja, weiß man ja auch vielleicht nicht so ganz genau, wo man jetzt eigentlich genau steht. Mit welchen Ambitionen bist du denn in die Toskana gereist?
Also, ja, dieses erste Rennen der Saison, das ist echt so eine unangenehme Wundertüte. Also auf der einen Seite hat man Bock, dass es losgeht. Und ich muss auch sagen, meine Ambitionen waren gar nicht mal so klein, weil ich hatte ja, wie gesagt, in der Woche vor Chianti Teamcamp und wir waren dieses Jahr komplett in Herzogenaurach und ich habe ganz viele Leistungstests gemacht und diese Tests waren alle echt gut, also die liefen alle richtig gut und ich hatte auch ehrlich gesagt sehr Respekt vor diesen Tests, weil es hätte ja auch anders sein können. Es hätte ja auch sein können, dass da hier und da vielleicht ein Test nicht so gut läuft und ich zumindest bin dann schon so, dass ich mir das dann zu Herzen nehme und mir denke, okay, ich bin anscheinend doch noch gar nicht so ready für den ersten Wettkampf. In dem Fall aber waren die Tests echt gut, das Training lief gut. Ich hatte keine krankheitsbedingte Pause oder ähnliches. Will ich gleich mal auf Holz klopfen, toi, toi, toi. Und dementsprechend bin ich echt mit einem guten Gefühl nach Italien gefahren und habe echt gedacht, hey, ich weiß zwar, da sind starke Mädels da, was ja cool ist, das macht ein Rennen immer interessanter und ich weiß, das wird nicht einfach, aber ich hatte schon das Gefühl, wenn ich einen guten Tag erwische, dann kann ich schon vorne reinlaufen. Also das war so das Gefühl, mit dem ich nach Italien gefahren bin.
Die anderen Frauen, die mit dir an der Startlinie standen, die waren ja alle in der gleichen Situation. Das war ja für alle das erste Rennen der Saison. Was hast denn du für mentale Strategien vor so einem Start im Startblock? Ist es nochmal was anderes? Bist du aufgeregter vor dem ersten Rennen? Erinnerst du dich noch dran, wie es letzte Saison lief? Oder ist dann trotzdem auch nach all den Jahren bei dir jetzt in der Karriere da trotzdem auch noch so dieser große Excitement-Faktor da?
Also ich habe da auch mit meiner Teamkollegin und Freundin, mit der Ingvild Kaspersen, die war auch da, da haben wir viel drüber gesprochen, dass es irgendwie jetzt auch, obwohl man das jetzt schon jahrelang macht und schon so oft hatte, dieses Rucksack packen, Startnummer abholen, nur so das Essen vorm Rennen, all diese Dinge und trotzdem ist es noch immer aufregend. Und das ist ja auch gut so, weil dann weiß man ja auch, es bedeutet einem was, es ist wichtig und so weiter. Man ist nicht abgestumpft, man hat noch Bock auf das, was man macht. mentale Strategien, ich muss sagen, gar nicht mal so wirklich. Meine gesamte oder mein Fokus in diesem Jahr ist vor allem, und das ist ein Learning aus der letzten Saison, ist einfach so diese extreme Aufgeladenheit im Rennen ein bisschen abzulegen, wenn es irgendwie geht, und einfach so ein bisschen das Positive aus der Situation zu ziehen und nicht nur den Druck und dieses, was wäre, wenn es schief geht, in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen, glaube ich, stand ich auch relativ positiv im Start, weil ich mir dachte, hey, das ist jetzt das erste Rennen, ich bin fit, ich bin gesund, ich darf hier stehen, ich darf hier laufen, cool, ich habe Bock. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und in den letzten Jahren war es ganz oft so, dass ich zwar auch happy im Startbereich stand, aber ganz viel ins Außen geguckt habe, ganz viel in die anderen Mädels reininterpretiert habe, ganz viel in dieses, okay, was ist denn jetzt, wenn ich nicht Top 3 werde oder wenn ich meiner Favoritenrolle hier und da nicht gerecht werden kann. Und all diese Dinge habe ich irgendwie versucht, so ein bisschen abzulegen und einfach bei mir zu bleiben. Und ich glaube, das ist meine Strategie, um jetzt einfach ein bisschen leichter im Startbereich stehen zu können in Zukunft.
Wie hast du diesen Switch geschafft?
Ich glaube tatsächlich, mein krassestes Learning war Südafrika letztes Jahr. Also ich weiß, also ich habe zwar jetzt schon echt ein paar Mal Rennen gehabt, wo ich rausgegangen bin und mir dachte, mein Gott, Kim, also jetzt weißt du es doch inzwischen, dass du einfach dein eigenes Rennen laufen musst. Und trotzdem habe ich es nie so richtig hingekriegt, meinen Fokus bei mir zu lassen. Und letztes Jahr Südafrika beim UTCT im November, das ist wirklich ein Rennen, was ich liebe. Und ich liebe den Ort, ich liebe Kapstadt, ich liebe die Leute dort. Und ich bin auch in dieses Rennen, also als eine der Favoritinnen gegangen, würde ich sagen. Und da hat mich dieser Blick ins Außen so mitgenommen, dass ich nicht eine Sekunde ab Startschuss bei mir war. Also ich bin viel zu schnell losgelaufen, habe nur versucht, den anderen nachzulaufen. Ich habe überhaupt nicht auf das geguckt, was ich mache oder was ich gut kann oder was meine Strategie ist. Und das Rennen lief ja dann leider so gar nicht gut. Ich bin gestürzt, ich bin zwar ins Ziel gelaufen, aber viel weit entfernt von meinen Möglichkeiten. Und ich glaube, das hat mich so getroffen, dass ich mir das Rennen habe nehmen lassen vom Außen oder von meinem Blick ins Außen, dass ich irgendwie seitdem mir dachte, nee, das ist es nicht wert. Also ich will das, was ich mache, wirklich voll und ganz für mich machen und nicht, weil ich irgendeine Erwartung erfüllen will. Und ich glaube, das war irgendwie der Groschen. Ich weiß nicht, der ist gefallen und seitdem ist das wirklich so, ja, okay, also ich will jetzt einfach im Startbereich stehen und da mir meinen Spaß nicht nehmen lassen. Und so war es bei Chianti auf jeden Fall.
Und das heißt, du hast dann diesen Switch geschafft und dann auch einen direkten Unterschied gemerkt zwischen jetzt UTCT und Chianti?
Ja, auf jeden Fall. Also auch schon in der Vorbereitung dahin, weißt du, also einfach nicht so eine Schwere drin. Es ist einfach so, jetzt sogar nach dem Rennen und es lief nicht wie geplant, es lief nicht perfekt und so. Natürlich war ich dann so im Ziel und so die Stunden nach dem Rennen und auch auf der Heimfahrt, wo ich viel mit mir allein war, schon so ein bisschen down und enttäuscht. Das ist auch in Ordnung, aber nichtsdestotrotz sitze ich jetzt nicht so 3-4 Tage später immer noch da und denke mir, oh Mann, meine Welt geht unter, weil jetzt ein Rennen nicht so gut lief, sondern ich denke mir, ja gut, it is how it is und jetzt geht's halt weiter. Und ich glaube, das ist jetzt alles schon irgendwie so ein Learning aus den vergangenen Jahren. Und das finde ich ganz schön, dass ich da jetzt irgendwie eine andere Gelassenheit mit reinnehmen kann, weil sonst wird's einfach zu, ja, das nimmt so viel weg. Deswegen finde ich ganz schön, dass ich das gerade so für mich umsetzen kann.
Ich finde das super spannend, dass du das gerade erzählst, weil witzigerweise im Vorgespräch, also ich sitze jetzt hier im Alles Laufbar Podcast Studio, nebenan sitzt Christian und wir haben gerade kurz bevor wir dieses Interview angefangen haben, über deinen letzten Instagram-Post gesprochen. Mhm. Und da habe ich gesagt, also dass ich das Gefühl habe, dass du, auch wenn du nicht zufrieden oder auch wenn das Rennen hätte besser laufen können und es vielleicht noch ein paar Stellschrauben gab, dass es sich nicht mehr so negativ anhört, wie teilweise nach ein paar Rennen im letzten Jahr. Und das ist jetzt nur wirklich die Außenwahrnehmung auf Instagram, weil sonst auch in dem Podcast mit Ida ging es ja dann auch immer viel eben darum, ne, was alles schief lief und so weiter und so fort. Finde ich spannend, weil ich habe zu ihm gesagt, das hat sich nicht mehr so negativ, so niedergeschlagen angehört tatsächlich. Mhm. Und dann ist es bei dir wohl auch wirklich so.
Es ist schön, dass du das sagst. Also ich muss kurz jetzt, also wenn wir aufnehmen, ist ja der Rennbericht sozusagen noch nicht da. Also ich muss zugeben, im Rennbericht bin ich hier und da vielleicht doch etwas grantig in unserem Podcast.
Das ist okay.
Aber auch da muss ich sagen und eben auch bei diesem Post, den du angesprochen hast, ich habe mir ich erlaube mir da nicht mehr so in dieses Rumgegrantel reinzufallen, zumindest nicht so arg, weil ja, ich habe einfach so ein bisschen versucht, auch bei dem Post gestern, ich habe den gestern geschrieben und verfasst und der, ehrlich gesagt, der Text sah zuerst anders aus. Da war schon viel mehr so Fokus auf, okay, ich muss jetzt ganz genau berichten, dass ich zweimal gespuckt habe während dem Rennen und warum und was ist passiert und oh mein Gott. Und während des Schreibens habe ich mir dann gedacht, nee, weil am Ende des Tages, ich bin Siebte geworden und das Rennen war, wie es war. Ob ich da jetzt gespuckt habe oder nicht, ist völlig wurscht. Es geht auch so ein bisschen drum, es war halt jetzt am Sonntag so, wie es war und beim nächsten Rennen wird es halt hoffentlich anders und ich lege da jetzt nicht mehr so Gewicht rein in dieses Ausklamüsern von Dingen, die halt nicht geklappt haben, sondern ich versuche schon so ein bisschen mehr drauf zu schauen, das dann irgendwann auch gehen zu lassen und einfach nicht so viel Gewicht in die Negativität reinzulegen. Und schön, wenn das auch so ankommt, weil ich habe das Gefühl, als ich es durchgelesen habe, war auch so, ach ja, schön. Das ist jetzt eher so ein, es kommt auch ein bisschen was vor in von diesem Mann. Okay, 100% lief es nicht, aber es ist jetzt nicht der Hauptteil dieser Caption und das finde ich, ist ganz gut so.
Genau, ich habe da nämlich auch gesagt, sie hat am Ende dann geschrieben, Italien war trotzdem schön.
Ja.
Also bei mir ist es zumindest angekommen. Aber hey, du bist am Sonntag gelaufen. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Am Freitag kommt der Podcast raus. Das heißt, der Post war am Dienstag. Ich habe tatsächlich jeden Tag dann auch abends geguckt, also Sonntag und Montagabend, ob du denn schon was gepostet hast, eben auch als Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch. Hat man eigentlich so als Profiläuferin irgendwie so das Gefühl oder den Druck, dass man sich immer super schnell mit einem mega deepen, inspirierenden und kämpferischen Race-Recap zu Wort melden muss? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie zweimal gespuckt, dass man sich auch irgendwie rechtfertigen muss, dass es jetzt in Anführungszeichen nur Platz 7 war? Also na, Platz 7, um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch, mega gute Platzierung, aber hast du irgendwie persönlich das Gefühl, du musst dich da immer gleich zu Wort melden? Ansonsten fragen die Leute nach, so, hallo, was ist?
Ja, also tatsächlich finde ich, ist das eine interessante Frage. Ich habe ja in diesem Post auch geschrieben, dass mir ganz viele die Nachricht geschickt haben, bist du zufrieden? Oder auch anders formuliert, du bist nicht zufrieden, oder? Das kam auch ganz viel. Und oder auch wiederum ganz anders kam auch ganz viel, hey, das war ja doch ein super Rennen, voll die gute Zeit. Und egal, wie man es formuliert hat, egal, wie man an mich rangegangen ist, ich war nicht zufrieden mit den Nachrichten, weil ich habe es immer geschafft, quasi in ein, also in dieses, hey, das war doch super, das Rennen, du warst voll schnell, habe ich mir gedacht, oha, okay, ich habe zweimal gespuckt, das weiß die Person aber gar nicht, also denkt diese Person offensichtlich, ich kann nicht schneller laufen. Wiederum, wenn mir jemand geschrieben hat, du bist nicht zufrieden, oder? Habe ich mir gedacht, oh Mann, hallo, wie hoch ist denn deine Erwartungshaltung an mich? Also egal, was man gesagt hat, man hätte es nicht richtig formulieren können. Und da habe ich schon gemerkt, wenn mir jemand geschrieben hat, du warst doch voll schnell und voll gutes Rennen, hatte ich immer gleich diese erste Reaktion in mir, boah, ich muss jetzt aber erklären, naja, Moment mal, aber ich hatte ja Magenprobleme und das war gar nicht hundertprozentig, das war gar nicht so gut und ich kann es doch aber eigentlich besser. Und das ärgert mich ein bisschen, dass ich da dann immer noch so das Gefühl habe, ich muss jetzt wiederum dem Außen erklären, was ja aber eigentlich los war, während ich ja aber eigentlich für mich schon lange weiß, was passiert ist. Und ehrlich gesagt, auch im Ziel, klar war ich enttäuscht und sauer und ja, einfach frustriert, dass das erste Rennen der Saison jetzt nicht 100% gelaufen ist. Aber es war nicht nur dieses Gefühl, sondern es war schon auch ein, hey, aber ich bin durchgekommen und ich bin jetzt da und die Zeit war jetzt gar nicht mal so scheiße und das muss, diese Gefühle der Erleichterung, sage ich mal, sind aber sofort so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil eben ganz viele betretene Gesichter mich dann gleich umgeben haben. Also, und da habe ich halt gleich gemerkt, ja, okay, also alle anderen, die hier anwesend sind, haben halt irgendwie auch gedacht, ich kann es besser. Und das ist dann immer gleich das, was in den Vordergrund rückt. Und ich glaube, da ist dann schon, schwingt schon so ein bisschen mit, ich muss jetzt irgendwann auch mich online erklären, was denn eigentlich los war. Und gestern beim Schreiben habe ich mir dann aber gedacht, naja, ich will schon was zu meinem Rennen sagen und ich will sagen, hey, so sieht's aus und das ist passiert und das war mein Rennen, aber ich will jetzt nicht eine Caption lang mich nur rechtfertigen und halt irgendwelche Gründe vorschieben, warum es halt nicht so lief, wie zum Beispiel Magenprobleme, weil andere Mädels hatten auch Probleme, so, sondern ich will einfach nur so ein bisschen was zu meinem Rennen sagen. Und that's it. Also rechtfertigen in dem Sinne gar nicht mal mehr so, sondern eher so eine Erklärung abgeben, was war, und dann geht's weiter. Und ich glaube, das habe ich mit der mit dem Text ganz gut hingekriegt und auch mit meinem Mindset irgendwie. So sehe ich es ein bisschen.
Ja, aber sind solche Nachrichten nicht auch wahnsinnig nervig, wenn man sich denkt, hey, lasst mich doch erstmal mein eigenes Rennen, lasst mich doch erstmal wieder in der normalen Welt irgendwie ankommen und vielleicht mal eine Pizza essen und mal irgendwie gehörig schlafen. Und dann kommen schon irgendwie die ersten Nachrichten so, hey, bist du zufrieden? Hallo, was ist los? Sind es vielleicht so die negativen Seiten, wenn man so, sag ich jetzt mal, auf Instagram präsent ist?
Ich würde es nicht unbedingt sagen. Vielleicht fand ich das, also ja, ab und zu ist es schon so ein bisschen so ein Überfahrenwerden gleich mit Nachrichten. Aber inzwischen weiß ich halt auch, dass das ja, würde ich sagen, zumeist zumindest sehr nett gemeint ist und dass ich mir ja auch rausnehmen kann, wann ich darauf eingehe. Also ich selber entscheide, wann ich die Nachrichten lese, ob ich sie lese, ob ich mein Handy vielleicht auch irgendwann einfach weglege. Das habe ich am Sonntag tatsächlich irgendwann einfach gemacht. Ich habe mit meinem Coach telefoniert und wir haben dann tatsächlich am Sonntag, also nach meinem Rennen, direkt noch den Podcast aufgenommen. Aber ich habe gar nicht mehr so richtig auf mein Handy geschaut und habe jetzt erst heute auch auf viele Nachrichten erst reagiert, weil ich mir einfach die Zeit rausgenommen habe, das erstmal sacken zu lassen und diese Nachrichten einfach Nachrichten sein zu lassen. Und deswegen sehe ich es inzwischen gar nicht mehr so als Bombardierung von Nachrichten, sondern eher so, ja, es ist schön, dass du dich meldest und dass du mir schreibst und dass du an mich denkst, aber ich brauche jetzt gerade noch Zeit und ich komme auf dich zurück und das nehme ich mir dann einfach inzwischen raus und ich glaube, das ist auch bei allen irgendwie dann okay. Also da die einzigen Nachrichten, auf die ich eingegangen bin, waren wirklich so von meinem ganz engen Kreis, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt kurz antworten und auch sagen, dass es mir gut geht so. Das ist ja auch immer ganz erstmal so bei meiner Familie zum Beispiel, da kommt schon immer, bist du im Ziel, also geht's dir gut. Aber ansonsten habe ich mir da echt einfach mal die Zeit rausgenommen, nicht zu antworten. Und das war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Das gibt's nämlich auch. Also das, mache ich jetzt einfach ab und zu, einfach ein paar Nachrichten erstmal Nachrichten sein zu lassen. Ja.
Im Endeffekt schuldest du ja auch niemandem eine sofortige Nachricht auf Instagram.
Ja. Nur mein Coach, der hat gesagt, also ich warte dann auf deinen Anruf am Sonntag. Das war so derjenige, der hat dann irgendwann eine Nachricht bekommen. Aber alle anderen so vor allem Instagram, aber jetzt gar nicht mal nur Instagram, es ist ja auch viel WhatsApp, also sprich viel aus dem Team, Freunde, was auch immer, das ist ja, da kommen ja genauso Nachrichten rein und auch die, da habe ich die meisten auch erst gestern und heute beantwortet, weil ich einfach noch gar nicht so richtig wusste, was antworte ich denn so auf die Frage, bist du zufrieden? Keine Ahnung, bin ich zufrieden? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, also nein, aber es ist okay, so, und deswegen habe ich mir da ein bisschen Zeit genommen.
Juliane, sag mal, was ist das eigentlich für schicke neue Trail-Ausrüstung, die du momentan immer beim Laufen trägst?
Seit wann fällt dir denn auf, was ich anhabe? Aber schön, dass du nachfragst, denn ich habe eine neue Marke für mich entdeckt. Raab, R-A-B geschrieben. Wobei, so neu ist die Marke auch wieder nicht. Die gibt's schon seit 1981. Die ist damit also älter als du.
Ja, aber auch nicht so viel älter.
Naja, Raab hat jedenfalls eine neue Trailrunning-Kollektion entwickelt, die sich an Mountain People richtet.
Mountain People? Oh, das klingt ja schon mal cool. Da hast du dich natürlich gleich angesprochen gefühlt.
Exakt. Was soll ich sagen? Ich liebe die Sachen einfach total. Angefangen bei der Vail-Weste, die wahrscheinlich bequemste Laufweste aller Zeiten. Oder die Phantom Jacket, die so leicht ist, dass man sie kaum spürt. Eine echte Phantomjacke halt. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Teile nicht nur voll Hightech und für die allerhöchsten Ansprüche gemacht sind, sondern auch echt stylisch aussehen. Irgendwie dezent und richtig cool eben.
Okay, jetzt bin ich neugierig geworden. Zeig mal her. Okay, die ist ja echt federleicht. 115 Gramm in Größe M und komplett wasserdicht mit einer 20.000er Wassersäule. Krass, das finde ich mal eine Ansage.
Ja, finde ich auch. Ich kann Raab jedenfalls nur empfehlen und werde die Sachen auch beim nächsten Rennen tragen. Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es mehr Infos unter www.raab.equipment, also raab.equipment. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Sehr gut, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Die ausführliche Recap zu Chianti, da mache ich jetzt einfach mal Cross-Promo zu deinem Podcast mit Ida. Aber wenn du vielleicht in ein paar Sätzen sagst, was ist denn so dein Fazit jetzt aus dem ersten Rennen? Was nimmst du mit? Was sind noch Stellschrauben, wo du sagst, da muss ich jetzt nochmal ran? Und was hat auch gut funktioniert?
Also ich glaube, was sehr gut funktioniert hat, war, dass ich mich nicht habe von den schnellen Läuferinnen und Läufern mitziehen zu lassen. Also ich habe wirklich ziemlich direkt meine eigene Pace behalten und bin die gelaufen. Also die erste Stunde vom Rennen war wirklich ein schönes Reinfinden in die Pace, in meine Musik, in meinen Laufschritt. Und da habe ich wirklich überhaupt nicht mehr dieses verzweifelte, ich muss jetzt mit der Spitze mitlaufen, gespürt und jetzt irgendwie zeigen, dass ich halt hier auch zu Recht als Elite gelistet werde. Das hatte ich irgendwie in dem Moment gar nicht. Das fand ich sehr schön. Das Thema Verpflegung, da muss man schon noch ein bisschen drehen. Ich habe ja jetzt einen neuen Verpflegungsplan auch. Ich nehme jetzt pro Stunde mehr zu mir. Habe das auch das erste Mal, seit ich laufe, ehrlich gesagt, mal eine Strategie dahinter. Habe ja auch einen neuen Sponsor und da wird das alles viel, viel cooler unterstützt und gemanagt und das ist toll. Aber da merke ich schon, da muss ich mir noch ein bisschen mehr Zeit geben, jetzt im Laufe der Saison da reinzufinden. Es war vielleicht auch ein bisschen voreilig, bei so einem schnellen, kompetitiven Rennen so früh in der Saison direkt alles perfekt umsetzen zu wollen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich so ein Magen an sowas gewöhnt. Das wird schon auch ein bisschen reingespielt haben in meine Problematik. Also da wird man noch ein bisschen drehen müssen. Und ansonsten, ehrlich gesagt, hoffe ich einfach, dass ich noch ein bisschen, ja, dass ich jetzt einfach nach und nach in die Saison reinfinde. Ich meine, es war das erste Rennen der Saison. Das ist und bleibt eine Wundertüte. Es war ein wahnsinnig kompetitives, druckaufgeladenes Rennen. Und ich habe auch schon zu Ida gesagt, also ich glaube, für meine nächsten Saisonen oder die kommenden Jahre will ich, glaube ich, wieder eher erstmal ein bisschen ein Rennen als erstes Rennen der Saison haben, das so ein bisschen kleiner ist, wo es nicht ganz so aufgeladen ist, wo man nicht so aufgeladen an der Startlinie steht, wo man erstmal in die Saison reinfinden kann, das Gefühl mit einer Startnummer wieder finden kann nach einem Winter. Ich glaube, das tut mir besser, als direkt Vollgas in so ein Rennen reinzugehen. Das war jetzt so ein kleines Learning, aber ansonsten würde ich sagen, war es im Groben und Ganzen, es gab Höhen, es gab Tiefen und so nehme ich das jetzt mit. Ja.
Gut. Du hast recht. Auch ich fand, dass Chianti wahnsinnig aufgeladen war, was vielleicht auch einfach daran lag, dass ja dann eben der Teneriffa Blue Trail gecancelt wurde. Und ja, Judith wieder, Andy Reiterer und natürlich auch Courtney Dowalter dann noch von der Insel rüber geswitcht sind. Du hast sie vorhin schon erwähnt, Ingvild Kaspersen. Hast du dieses irrsinnige Frauenrennen irgendwie mitverfolgen können vor Ort?
Ja, auf jeden Fall, weil ich war ja mit der Ingvild, wir waren ja zusammen da quasi, wir waren ja wir haben einen kleinen Girls-Trip draus gemacht und waren in einer Unterkunft zusammen. Und dann war das natürlich einfach super aufregend für mich. Also ich muss zugeben, an der Strecke war ich nicht, weil ich einfach irgendwie ja am Tag vor meinem Rennen dann nicht so richtig, ich wollte mich so ein bisschen zurückziehen aus dieser aufgeladenen Bubble. Aber ich war natürlich hautnah mit dabei vor dem Start, an den Tagen vor ihrem Rennen und dann danach natürlich auch und habe das schon so gut, wie es halt ging. Ich finde, die Berichterstattung war leider nicht so gut, weil ja alles eigentlich bei Teneriffa hätte sein sollen mit dem Livestream und so weiter. Das hat sehr gefehlt, muss ich sagen. Aber klar, ich habe es verfolgt und ich fand es irre spannend. Ich fand es ein irres Rennen und sie hat das mega toll gemacht, wahnsinnig inspirierend. Und dann hatten wir natürlich ab dem Samstagabend dieses Golden Ticket, dieses fette Ding vom Western States bei uns in der Wohnung ganz demonstrativ an der Wand gelehnt. Das war schon cool. Also war ich sehr, sehr stolz auf sie. Das hat sie echt richtig gut gemacht.
Ja, das fand ich tatsächlich auch super schade. Teneriffa Blue Trail hätte es den Livestream gegeben. Wahrscheinlich war das dann einfach in der Kürze der Zeit in Chianti nicht mehr zu realisieren. Ich meine, da braucht es ja auch zig Kameraläufer. Ich habe tatsächlich nur in der Race Recap von Rachel Entrekin, den habe ich so gerne gelesen. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gelesen hast. Mit was für einer, ich schicke dir mal den Link, mit was für einer Bewunderung sie über Ingvild Kaspersen und Courtney Dowalter geschrieben hat und mit was für einer herrlichen Selbstironie. Das hat irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil anscheinend haben sich die drei auch einfach während dem Rennen regelmäßig supportet und gesagt, wie toll sie sich finden und wie Ingvild Kaspersen wie eine Irre diesen Uphill hochjagt. Das hätte ich tatsächlich wahnsinnig gerne gesehen, aber ich hoffe tatsächlich, dass es solche Duelle in diesem Jahr noch zu Genüge gibt. Eine Sache noch, die ich mal kurz anfragen wollte, die ich auch bei dir im Post gelesen habe. Du hast gesagt, die Front Row der Männer und Frauen, die war getrennt am Start und du gibst sozusagen den Rennveranstaltern Kudos. Mhm. Erzähl doch mal, welchen Unterschied macht es für dich, wenn die Front Rows getrennt sind und welchen und was passiert, wenn es nicht der Fall ist? Jetzt einfach für dich persönlich.
Ich glaube, es ist mir in dem Sinne nur so wahnsinnig aufgefallen, weil ich bisher bei UTMB-Rennen das kannte ich bisher da noch nicht. Also man kennt es von anderen Rennen, dass diese vorderen Reihen oder die Elite-Ringe, sage ich mal, mit Frauen und Männern so ein bisschen aufgeteilt werden, dass die eine Seite von den Frauen besetzt werden darf und die andere Seite von den Männern, weil sonst ist es ja schon oft so, dass erstmal die ganzen schnellen Männer sich vorne reinstellen und die Frauen sind so ein bisschen dahinter und dann gehen die Frauen natürlich unter. Dementsprechend ist das natürlich cool, wenn es diese Möglichkeit gibt, und ich muss wirklich sagen, Chianti hat das super cool gemacht. Also es war nicht so, nicht nur so, dass wir als Elite-Läufer von vorne reingehen durften, was schon mal einfach die Aufmerksamkeit natürlich ein bisschen größer auf uns macht. Und natürlich müssen wir uns nicht durch das ganze Feld durchschieben, um nach vorne zu kommen, sondern es wurde auch so aktiv auf die Frauen eingegangen. Also es war wirklich die ganze Zeit so, Mädels, ihr dürft euch hier vorne, das ist eure Seite, ihr dürft euch hier hinstellen, bitte stellt euch möglichst präsent vorne an dieses Banner, das dann weggezogen wird am Start. Wir wollen euch sehen, ihr seid hier genauso wichtig wie die Männer. Wir wollen, dass ihr euren Platz hier auf der rechten Seite bekommt und ja, macht, seid einfach da, seid präsent, habt Spaß. Und das wurde so oft gesagt und das fand ich einfach richtig cool. Und mit mir persönlich hat es jetzt, also es war jetzt nicht ein krasser Unterschied vom Renngefühl, muss ich sagen. Also ich wäre da wahrscheinlich mit einem genau selben Kopf im Start gestanden, wäre dem nicht so gewesen. Weil man muss ja auch sagen, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, es wollte sich ja keiner vorstellen, weißt du? Es ist ja dann nicht so, dass sich alle dann mit breiter Brust hinstellen, alle Mädels, und sagen, so jetzt aber. Sondern es war wirklich alles eher so ein ganz vorsichtiges, okay, dürfen wir uns jetzt, also geht's jetzt los so. Und deswegen glaube ich, ich hätte mich da ähnlich so in die zweite Reihe hingestellt und erstmal die schnellen Männer weglaufen lassen. Aber ich fand es super stark, dass das gemacht wird, und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wahrscheinlich auch so ein Trend ist, der jetzt bei allen UTMB World Series Rennen sein wird, dass einfach die Frauen einfach auch ihren Fokus kriegen vorne am Start, und das finde ich natürlich super schön und super cool.
Ja, da geht es ja auch einfach ganz, ganz simpel gesagt eigentlich so um die Sichtbarkeit, logischerweise. Genau. Das heißt, im Jahr 2026 müssen sich die Frauen noch dran gewöhnen, in der ersten Reihe zu stehen, oder?
Ich glaube, das ist auch so eine Typsache. Also ich glaube, jetzt bei Chianti waren einfach viele eher so ein bisschen von der zurückhaltenden Natur. Das war halt einfach so, also bei uns Mädels zumindest, hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich jetzt keine möglichst vorne hindrängeln will. Das finde ich irgendwie aber auch immer so schön, weißt du, das ist nicht so ein Ellbogen ausgefahren und jeder will vorne stehen, sondern es ist eher so dieses, hey, willst du, es ist voll okay, willst du dich vorne reinstellen? Das ist ein total respektvolles Miteinander, auch mit den Männern. Ich finde das total schön. Also es ist, ich habe das Gefühl, da ist jeder noch so ein bisschen zaghaft und einfach so ein, hey, ich sehe dich, siehst du mich auch, wir stehen hier zusammen und wir boxen uns jetzt nicht so aus dem Startbereich weg. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass das da überhaupt nicht so ist. Es gibt bestimmt auch Typen, wo das eher so ist, so ja, ich will mich vorne reinstellen, ich will schnell loslaufen, ich will niemanden, der mir im Weg steht. Und dann ist es natürlich auch okay, es ist ein Rennen. Aber klar, es wird auf jeden Fall einfach so ein bisschen, es wird immer mehr Fokus auch auf die Frauenrennen gelegt, was ich super cool finde und ja, was nur richtig ist. So, deswegen gerne weitermachen, so UTMB. Sehr cooler Start gewesen.
Ja, würde ich auch sagen, it's about time. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen. Im Winter sind ganz viele Athletencamps. Hoka war in Portland. North Face war, glaube ich, sogar auf Gran Canaria. Ihr wart in der Weltstadt Herzogenaurach zu Gast, die sich natürlich einreiht. So in Herzog steht ja schließlich auch der Adidas Campus. Nimm uns doch mal mit, was passiert in so einem Athletencamp? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gab viele Tests. Was für Tests wurden gemacht? Kann man sich das vorstellen wie so ein riesen Schulandheim, wo so aufgeregte Terex-Athleten umeinander schwirren? Wie ist es?
Weltstadt Herzogenaurach, finde ich sehr schön. Also Schullandheim, glaube ich, ist es nicht. Es ist eher wie so ein Klassentreffen einmal im Jahr. Also bisher muss man ja sagen, waren wir immer auf Fuerteventura im März. Letztes Jahr war das erste Mal, dass wir vor Fuerteventura 3 Tage in Herzogenaurach waren, eben für besagte Tests. Das ist dann, das sind so Leistungstests auf dem Laufband mit Laktatmessung. Sprich, das Laufband wird immer mehr hochgefahren und man läuft einfach so lange, bis man nicht mehr kann. Dieses Jahr kam dann noch neu dazu ein 3000-Meter-Test auf der Bahn und noch ein Sprint-Test. und so ein Kräftetest. Und das ist alles natürlich auch auf freiwilliger Basis. Sprich, manche Athleten, Athletinnen haben das auch überhaupt nicht gemacht, weil sie es letztes Jahr schon gemacht hatten, weil sie die Ergebnisse nicht nochmal gebraucht haben, wie auch immer. Ich nehme sowas irgendwie immer ganz gerne mit, weil ich, keine Ahnung, ich denke mir, am Anfang vom Jahr ist es ganz spannend, wir kriegen das alles so, wir dürfen das alles mitmachen, dann nehme ich das auch mit. Ich finde das immer ganz interessant. Ehrlich gesagt, mit den Wert oder mit den Ergebnissen an sich mache ich nicht viel. Ich gebe das einfach alles in einem einmal direkt weiter an meinen Coach und schaue es mir nicht mal an. Ich bin bei sowas einfach sehr, ja, ich bin einfach nicht so der Faktenmensch oder einfach da nicht so drinnen, aber nichtsdestotrotz interessiert es mich natürlich auch, wie ich da abschneide. Und ansonsten ist es einfach eine Woche gewesen. Es war Wiedersehensfreude, es war zusammen laufen gehen, es war ja ganz viel Quatschen auf dem Laufenden wieder sein mit den anderen. Und wir sind ja jetzt wirklich auch schon so lange ein Team und so groß und so bunt und so eine coole, so ein cooler Mix, dass es einfach immer ein Geschnatter von morgens bis abends ist. Und man kann sich aber genauso einfach, und so bin ich ja auch, dass ich einfach hier und da echt auch meine Ruhe brauche. Man kann genauso sich mal zurückziehen und aufs Zimmer gehen und einfach sein Ding machen. Und genauso kann man sich aber dann auch wieder zu den anderen hocken, wenn man wieder Bock auf Beschallung hat. Und so ist das irgendwie eine ganz schöne Balance. Und für mich, da ich ja dann wirklich nur mit dem Auto da 2,5 Stunden Anreise hatte, war das natürlich super cool. Also ich musste mich nicht in den Flieger hocken, ich hatte keinen Jetlag, ich hatte einfach nur 2,5 Stunden Autofahrt. Und das fand ich natürlich super, also das war für mich persönlich super praktisch. Also ich habe da, ja, mit dieser Weltstadt Herzogenaurach irgendwie, fand ich irgendwie gut. War eine Woche wirklich, die super spannend war, super schön war, sehr intensiv war natürlich, aber irgendwie einfach immer ein schöner Startschuss ist für die neue Saison.
Schön. Ja, ich komme ja aus Nürnberg und ich hatte major FOMO, als ich gesehen habe, dass Eddie Hall im Picknick-Café saß, dachte ich mir so, oh mein Gott, sie ist in meine Heimatstadt.
Der Western States Champion ist im Picknick, Leute, könnt ihr es glauben?
Oh mein Gott, ja. Wahrscheinlich wird nur ein sehr, sehr geringer Bruchteil aus Nürnberg überhaupt wissen, wer das ist, aber ich dachte so, oh mein Gott, Abby Hall was blessing Picknick, da muss ich natürlich auch gleich wieder hin, wenn ich das nächste Mal dort bin. Wie wichtig ist es denn für dich so dieser Austausch mit den Teamkollegen? Ihr werdet das wahrscheinlich ja in der Saison nicht so wahnsinnig oft haben, dass ihr so alle zusammen auf einem Haufen seid, oder? Um was geht's da so? Tauscht ihr euch einfach aus, wie es läuft? Geht's dann auch mal um private Dinge oder steht dann schon auch so der sportliche Aspekt im Vordergrund?
Nee, also ich glaube, ehrlich gesagt, steht auf jeden Fall der private Aspekt im Vordergrund. Es ist, also klar, wir haben ja übers Jahr verteilt immer auch Team-Wettkämpfe, wo dann immer so eine kleine Gruppe von uns zusammen auf einem Wettkampf ist. Aber dieses große Zusammentreffen, das gibt's so eigentlich wirklich nur im März. Und deswegen ist das ja so besonders. Und wir sind einfach so ein großes Team, dass es gar nicht möglich ist, so richtig, sich mit allen wirklich auf den neuesten Stand zu bringen, weil wo fängst du da an, wo hörst du auf? Also man sieht ja wirklich alle eine Weile nicht und deswegen ist immer dieser erste Tag ist immer erstmal so ein, man wird überhaupt nicht mehr fertig. Also es ist eine riesige Freude, alle wiederzusehen und gleichzeitig ist es so, okay, eins nach dem anderen aber ich finde das immer, ich genieße das total. Also ich, klar, ich brauche dann immer ab einem gewissen Punkt wirklich auch meine Ruhe, sonst werde ich, glaube ich, grantig, wenn ich zu viel oder stundenlang zu viel rede. Aber ich liebe das einfach eine Woche lang dann von einem Kaffee ins nächste Kaffee trinken, mit Leuten reinzuspringen, zu hören, wie es allen geht, wer welche Saisonpläne hat, wo man die Leute wiedersehen wird, wie der Winter war, was es Neues gibt. Ich meine, das ist jetzt mein 8. Jahr mit Adidas und da kennst du halt einfach dann viele, die Abby kenne ich seit 8 Jahren, dann ist es super cool, sich zusammenzusetzen und ein bisschen zu quatschen und deswegen vergeht diese Woche auch so schnell, weil es einfach so viel Input ist und so viel, wie habe ich vorhin gesagt, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, Geschnatter, genau.
Geschnatter
von morgens bis abends, dass einfach diese Zeit verfliegt, aber ich finde das immer richtig schön, also ich liebe dieses Camp immer sehr.
Ich hoffe ja auch, dass die Trails rund um Herzogenaurach oder in der Fränkischen Schweiz oder wo ihr wart, dass die auch gut angekommen sind.
Isa, wie ehrlich bin ich jetzt zu dir? Also ich meine, für mich persönlich war es voll in Ordnung, weil es ist ja sehr ähnlich zu den Isar-Trails, also flach, genau, größtenteils und nicht ganz so technisch. Aber ja, die meisten waren natürlich so nach Tag 2, wo sind die Berge? Aber ich mir auch dachte, Leute, jetzt mal eine Woche werdet ihr wohl damit auskommen, dass es jetzt halt mal nicht so viele Höhenmeter gibt. Wir sind einmal in die Fränkische Schweiz gefahren für unseren Longrun. Das Fränkische Schweiz ist ja ein Bilderbuchparadies und ich muss auch sagen, da eben kann man schon auch schön Trailrunning gehen. Deswegen, also ich, für mich persönlich war es völlig entspannt und ich glaube für die meisten auch. Hier und da gab es ein paar, ja, wehmütige Blicke gen Berge, gen Süden. Aber ich glaube, das war in Ordnung. Ja.
Ja, musste sie das nächste Mal einfach zum Walballer fahren.
So. Ich habe ja gesagt, lasst uns ein Bierdiplom in Bamberg machen. Das hätte ich ja so witzig gefunden. Also nicht, dass ich das bestanden hätte, aber ich glaube, keiner von uns hätte das bestanden. Aber ich habe ja in Bamberg studiert.
Genau.
Und da kenne ich das her. Und ich habe ja ganz lange gegenüber vom Schlenkerler gewohnt. Und das, muss ich sagen, hätte mich sehr interessiert, wie da diese Reaktion auf ein Rauchbier gewesen wäre. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ja.
Also ich würde auch gerne die Idee einreichen, entweder das Bierdiplom oder den Fünf-Seidler-Steig. Den könntet ihr
das?
Dann,
das kann ich
kennst
auch
du nicht. Den nicht? Den nee. Fünf-Seidler-Steig, das ist tatsächlich auch, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Bamberg. Ich als Fränkin habe es auch noch nicht gemacht, Schande über mein Haupt. Das sind irgendwie 5 oder 6 Brauereien innerhalb von 15 Kilometern und es wird gewandert und es ist auch so ein bisschen Last Man Standing.
Oh Gott, ja.
Aber so wie ich die Trailrunner kenne, würden die sich wahrscheinlich auch nur alkoholfreies Bier bestellen.
Ja, wahrscheinlich. Oder nach dem ersten wäre niemand mehr am Standing. Aber wobei, ich weiß gar nicht, vielleicht so Macy oder Sven oder so. Aber ich, ich hätte es irgendwie ganz witzig gefunden. Aber der Longrun in der Fränkischen Schweiz war auch schon wirklich sehr, sehr schön. Da sind auch sehr viele Erinnerungen hochgekommen, muss ich sagen. Dann an den Neideck 1000. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Na klar.
Und so, das war ja mitunter mein erstes Trailrunning-Race und da kam dann schon viel hoch. Also es war schon schön für mich auch, muss ich sagen. Ja.
So ein Trip down the memory lane.
Ja, genau.
Ja, also wie gesagt, Franken kann was. Und also gerade auch in der Fränkischen Schweiz, da gibt's jetzt auch im April wieder den UTFS. Ich finde, das sind auch schon Bretter. Also dieses ständige Hoch und Runter finde ich wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Aber ja, also pro Franken hier, jetzt gehen wir aber mal weiter, weil du hast ja noch andere News, wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, du hast ein Buch rausgebracht, erstmal herzlichen Glückwunsch, Frau Autorin.
Dankeschön.
Es heißt Off-Track und das geht tatsächlich weniger über dich und vielmehr über den Sport, seine Akteure, die Most Iconic Races. Du beschreibst auch die ganzen Wettkampfserien und so weiter und so fort. Wann kam dir denn diese Idee, auch mal ein Buch schreiben zu wollen? Du bist ja auch Journalistin. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten den Traum, irgendwie ein Buch zu schreiben. War das bei dir auch schon was irgendwie ewig so im Hinterkopf war?
Ja, voll. Also dieses Thema, das erste eigene Buch, das war aber schon ganz lange in meinem Hinterkopf und ich hatte diesen Wunsch schon ganz, ganz lange. Ehrlich gesagt, die Idee für Off-Track, die war nicht meine, sondern die kam von Calway, also von dem Verlag. Die haben mich letztes Jahr im März, also genau vor einem Jahr mehr oder weniger, angeschrieben per Mail und meinten, hey, wir hätten die Idee, dieses Buch zu machen, hättest du Lust? Und das war natürlich für mich ich glaube, ich habe diese E-Mail, weiß nicht, 5-mal gelesen, erstmal geguckt, ist das überhaupt was, also ist das Verarsche hier gerade, weil ich wirklich dachte, hä, echt jetzt? Ein Verlag kommt auf mich zu. Und ich muss auch sagen, ich habe diese Idee dann sehr, sehr schnell, auch diese ganze Strukturidee so dankbar angenommen, weil als Erstwerk, man muss ja sagen, so ein Buch ist jetzt nicht gerade einfach zu schreiben. Wo fängt man an, wo hört man auf, wie geht man es an? Und wenn du dann so eine fertige Struktur hast, in meinem Fall zumindest, hat mir das sehr geholfen, da dran zu gehen. Und das war dann wirklich so ein Geben und Nehmen von Ideen, von Unterstützung. Klar, ich habe die ganzen Insights mitgebracht, die ganzen Kontakte, die ganzen Athleten, Athletinnen, die ja auch in dem Buch vorkommen, die kamen natürlich alle von mir, also von dem ganzen Inhalt per se, das war alles meins, aber diese ganze Strukturvorgabe, sage ich mal, die kam vom Verlag und dann war das wirklich so ein schönes Aufeinander-Zugehen und daraus ist dieses Buch entstanden, also viel kam da wirklich schon oder gab es schon als Idee vom Verlag.
Ich finde ja, das Schreiben hat ja auch viel eigentlich mit dem Ultralaufen zu tun, also am Anfang man braucht wahnsinnig viel Ausdauer, man darf sich in schlechten Phasen nicht entmutigen lassen Und ja, also ich kenne das ja selber auch bei längeren Reportagen. Man weiß manchmal gar nicht, wie man das überhaupt zu Ende bringen soll. Mhm. Hattest du auch solche Phasen? Wie war so dieser kreative Prozess bei dir?
Ich glaube, ich schreibe es auch in der Danksagung. Also es ist nicht so romantisch, wie man sich das ausmalt, das erste Buch zu schreiben. Also das kann ich auf jeden Fall jetzt sagen. Also ich hatte wirklich, ich hatte so einige Nervenzusammenbrüche, auch so in der laufenden Saison. Das war ja dann wirklich Startschuss, war dann April und das ging ja direkt in die neue Saison rein. Und es gab so Zeiten, da lief super, da hatte ich richtig Lust. Und es gab so richtige, da gab es dann wiederum Zeiten, da hatte ich einfach wie einen kreativen Leerlauf. Ich hatte keinen Bock mehr. Du musst ja vor allem auch dann diese Texte wieder und wieder und wieder durchlesen, wieder durchgehen, das Lektorat wieder durchgehen, die Kürzungen neu durchgehen, alles nochmal Probe lesen. Also es war wirklich ein never-ending Process irgendwie. Und dann natürlich auch mit Druck verbunden. Ich hatte ja einen Abgabetermin, den ich einhalten musste und da muss ich schon sagen, kam ich hier und da echt an meine Grenzen, wo ich auch dann heulend irgendwie in meinem Garten draußen saß, gar keinen Bock mehr hatte. Das war letztes Jahr im September vor Nizza, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich echt gedacht, ich drehe jetzt völlig durch. Und dann hast du natürlich auch, zumindest ging es mir so ein bisschen Angst, dass es nicht gut ankommt, dass ich irgendwas falsch mache. Weil ich muss auch sagen, gerade so das, was du vorhin angesprochen hast mit den Rennserien, keine Ahnung. Also klar kenne ich mich ein bisschen aus, aber also zum Beispiel UTMB, diesen Index habe ich immer noch nicht verstanden. Also es ist halt so, dann musst du das alles durchlesen und dann irgendwie verständlich schreiben, dass es irgendwie auch witzig und knackig ist. So. Und also hier und da habe ich mir echt gedacht, boah, was habe ich mir da angetan? Und dann hält man aber irgendwann das Buch in der Hand und dann denkt man sich, ja, okay, dafür, also das war es allemal wert, aber es ist wirklich hart. Also gerade so dieser letzte Part, jetzt so, was ich jetzt im Januar und im Februar hatte, Korrekturlesen und so weiter und so fort, letzte Freigabe, finale Druckfreigabe und du schaust dir halt alles zum 30. Mal an und denkst dir, Gott, bitte ist kein Fehler mehr drin. Das war schon viel Anspannung. Also da habe ich dann auch, als dann die finale Version abgegeben war, erstmal mir am Abend einen kleinen Wein aufgemacht. Das war wirklich so, okay, jetzt ist das Ding weg. Ich will es nicht mehr sehen. Ab in den Druck damit. Ja.
Ich werde auch ein Buch schreiben. Ich weiß jetzt nicht.
Nee, es war Riesel.
Ja. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Nee, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich mir meine Tipps abholen kann.
Ja, also. Nee, also es war ja nicht nur schlecht, aber es war.
Nein, natürlich nicht. Aber ohne Witz.
Isa, hast du jetzt richtig Bock?
Also, ey, ich habe richtig Bock. Ja. Morgen ist tatsächlich Startschuss. Ich habe heute schon mal den Titel und meinen Namen auf ein Word-Dokument geschrieben und schon mal abgespeichert. Deswegen Step 1 ist getan.
Okay.
Mal gucken, wie viele Gläser Rotwein ich brauche, bis dieses Buch steht. Du hast es ja gerade schon gesagt, so den UTMB-Index, den hast du immer noch nicht verstanden. Was hast du denn noch Neues gelernt? Jetzt bist du ja natürlich einerseits Journalistin und kannst viel beobachten. Auf der anderen Seite bist du seit Jahren einfach auch tief verwurzelt in dieser Bubble. Gab es so ein paar Sachen, so ein paar Aha-Momente, wo du dachtest so, hey cool, jetzt nehme ich da wirklich auch nochmal was Neues für mich mit?
Also ich glaube, diese ganzen Interviews mit den ganzen Protagonisten und Protagonistinnen, das war schon sehr spannend, weil, also klar, viele kenne ich sehr gut. Also ich habe natürlich ein paar Teamkolleginnen, Freunde, Freundinnen von mir gefragt, ob sie Lust hätten, so jemand wie die Bianca oder so, ist eine meiner besten Freundinnen, die da wollte ich einfach ihre Geschichte erzählen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist was sehr, sehr viel Mehrwert bringen kann, aber auch so jemand wie Dakota Jones oder Corinne Malcolm oder auch der René Klausnitzer, man kennt ihn auch als der Mr. Good Vibe oder Master Good Vibe. Master Good Vibe. Das sind genau. So, also mit dem René habe ich mich davor noch nie mal so richtig in Ruhe unterhalten, ehrlich gesagt. Und das war so ein Gespräch zum Beispiel, wo ich danach echt dachte, wow. Also ich saß da und war wirklich richtig, richtig mindblown, ganz, ganz positiv gemeint und habe mir wirklich gedacht, Mann, einfach ein super cooler, interessanter Mensch und ich fand es einfach richtig toll, seine Geschichte oder einen kleinen Teil davon dann auch aufschreiben zu dürfen. Genauso wie beim Dakota auch, der so ein spannender Athlet ist und so intelligent. Und dann haben wir einfach, ich glaube, wir haben 2,5 Stunden über amerikanische Politik und Demokratie und Umwelt gesprochen. Das sind so coole Themen. Und nach jedem Gespräch bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, Mann, sind das coole Menschen. Und ich hätte so gerne noch so viel mehr Leute da reingeholt. Also, keine Ahnung, Miao Yao hätte ich so gerne gehabt oder Illusin. Also wirklich noch ein bisschen mehr internationaler noch erzählt. Aber da ist halt dann natürlich auch die sprachliche Barriere hier und da ein Problem, weil du willst es natürlich auch einfach wortgetreu wiedergeben. Aber ich fand es einfach super toll, mich selber da eher so als Erzähler zu verstehen und nicht als Protagonist des Buches. Also das fand ich einfach super spannend und dementsprechend habe ich in diesem ganzen Schreibprozess einfach wahnsinnig viel über, weiß ich nicht, Persönlichkeiten gelernt, über unseren Sport gelernt und auch so ein bisschen generell das Laufen als Möglichkeit, sich selbst zu finden. Das wurde mir in jedem Gespräch, das ich geführt habe, immer wieder bewiesen. Das Laufen, auch bei mir selber, war wirklich so ein wichtiger Teil der Selbstreflexion und der Selbstverwirklichung und des Wachsens mit sich selbst. Und das fand ich einfach super schön, das zu lesen. Und ich hoffe, das kommt auch einfach rüber beim Lesen.
Also ich kann nur sagen, es kommt auf jeden Fall rüber beim Lesen. Und ich stimme dir da total zu. Also deswegen liebe ich es ja auch, diesen Podcast zu machen, weil klar, wir sind alle irgendwie in der gleichen Bubble. Wir machen alle den gleichen Sport in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Niveau-Levels. Und trotzdem hat ja jeder so seine Geschichte und auch so seinen Grund, warum er gerade jetzt beim Trailrunning irgendwie geblieben ist. Und das finde ich irgendwie einfach immer wahnsinnig faszinierend. Ich könnte auch, wie gesagt, ich habe alle Interviews gestern als allererstes gelesen, weil ich mir dachte, hey, cool, das bringt einem auch nochmal so ein bisschen mehr Bewusstsein für die Leute. Ne? Klar, man kennt sie irgendwie so über Social Media. Dakota Jones finde ich super lustig, auch wenn er für Martina Vermassoy die Insta-Stories macht, wenn sie irgendwo ein Rennen hat, da denke ich mir so, hey, looks like a funny dude. Mhm. Ne? Und dann aber halt nochmal so ein bisschen den Tiefgang irgendwie zu haben, das finde ich.
Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil genau das dachte ich nämlich auch, dass der Dakota eigentlich echt so ein Witzbold ist und so total schlagfertig und so immer ein Spruch auf den Lippen. Und dann haben wir unser Gespräch begonnen und der war erstmal die ersten 10 Minuten total nervös und hat die ganze Zeit versucht, so dieses Ironische, was man eben von seinem Instagram erkennt, so rüberzubringen. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, es ist einfach nur ein Gespräch zwischen uns beiden. Wir können wirklich, es ist wirklich total entspannt. Du hast richtig gemerkt, da steckt noch so viel mehr dahinter, hinter diesem Kerl, als nur dieses Ironische und Witzige. Und das finde ich, das fand ich wirklich total spannend. Und das war so ein tiefgehendes und berührendes Gespräch mit ihm, wo ich mir danach echt dachte, yes, Kim, so cool, dass du den interviewt hast und dass er im Buch drin ist, weil das ist wirklich so ein Gespräch gewesen, da habe ich mir echt gedacht, ja, richtig, richtig cool und richtig dankbar, dass er da mit mir gesprochen hat und Francesco auch, also es war wirklich jeder auch so offen und so ehrlich und da habe ich mir gedacht, wow, danke, dass ihr mir alle euer Vertrauen so entgegenbringt, weil das ist wirklich einfach eine Authentizität, die ich ja, hinter der ich stehe und die ich liebe und das kam von allen genauso rüber und deswegen war ich da einfach total dankbar für alle.
Du hast ihn gerade erwähnt, ich muss mich outen. Ich bin Hardcore Francesco Puppi Ultra. Es war tatsächlich, das war letztes Jahr im Januar, war das unser erster internationaler Gast im Trailfunk. Und ich habe die Jungs auch echt überredet und habe gesagt, ich will unbedingt mit ihm reden. Ich finde ihn so real und authentisch und auch so anders im guten Sinne. So, und,
sehr soft ist er.
Sehr soft, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe schon gesagt, ich finde das Buch super. Es ist wirklich ein Riesen-Oschi. Es ist so ein richtig schönes Coffee-Table-Book mit sehr, sehr vielen schönen Fotos auch. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage tatsächlich an dich. Das ist so immer so ein bisschen die Klassikerfrage, ne? Kimi, was steht noch an in dieser Saison?
Oh, ja, was steht noch an? Also ich werde auf jeden Fall im Mai Transvulkania laufen, den Marathon.
Geil. Hoffentlich bei besserem Wetter auf den Kanaren.
Ja, erstens das und zweitens auch hoffentlich mit einem besseren Magen als in 2024, glaube ich, bin ich den Marathon auch schon gelaufen und da hatte ich ja einen üblen Magen vom anderen Stern. deswegen hoffe ich, das wird dieses Jahr besser, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten laufe ich dieses Jahr, ich werde im Juni in Amerika sein, wenn jetzt alles so läuft wie geplant. Werde eine Freundin beim Western States pacen dürfen. Das ist natürlich absolut irre und cool und ganz besonders. Und gut, OCC, naja, wir werden wieder da sein auf ein neues
Du bist noch nicht durch mit diesem Rennen.
Nee, ey, also echt. Letztes Jahr hat auch eine Freundin zu mir gesagt, boah, echt, Kimi, hast du nicht das Gefühl, du brauchst mal eine Pause? Und alles in mir drin hat geschrien, doch! Und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, naja, aber ich will trotzdem, weil ich will endlich mal einen guten OCC haben, Mann. 2022 war das einzige Jahr, wo ich einen guten OCC hatte und seitdem echt immer nur irgendwas gewesen. Und vielleicht ist ja 2026 das Jahr der Jahre. Wir werden es sehen, aber das ist so jetzt mal grob, was noch so ansteht.
Das ist cool. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir werden uns spätestens in Chamonix wiedersehen, da bin ich mir sicher. Und ja, Kimi, liebe Grüße nach München. Und genau, Leute, kauft euch gerne das Buch, wenn ihr Bock auf eine Reise ins Trailrunning habt. Das ist wirklich richtig schön, auch wenn man seit ein paar Jahren schon dabei ist. Es ist einfach, ja, es ist ein richtig schönes Coffee-Table-Buch. Danke, Kimi.
Danke, Isa.